Meine Damen und meine Herren, vielleicht enttäusche ich Sie sofort dadurch, oder zumindest endgültig dadurch am Ende meiner kurzen Überlegungen, dass Sie eigentlich nichts Konkretes über Beuys erfahren und dass Sie keine Interpretation hier oben zu sehender Objekte, Kunstwerke erhalten, sondern einige prinzipielle Überlegungen angesichts dieser Ausstellung, allerdings Überlegungen, von denen ich glaube, dass sie durch die Ausstellung provoziert werden. Und das Erste, das mir in den Sinn gekommen ist als Problem, ist die Frage, was ist eigentlich Kunst angesichts dieser Gegenstände, die viele als Kunstwerke nicht gelten lassen werden, vielleicht sogar entrüstet ablehnen werden. Was ist eigentlich Kunst? Ich würde sagen, in diesem Fall eine Art von Antinatur. Und ich würde sagen, mit einer jungen Künstlerin, die jetzt eben in meiner Galerie ausstellt, sie lebt in New York und stammt aus Kärnten, würde ich sagen, sie heißt Kiki Kogelnick, würde ich sagen, Kunst kommt von künstlich. Es ist zwar nicht wahr, sondern Kunst kommt, hängt entweder mit Können zusammen oder mit dem althochdeutschen Wort für Zeugen zusammen. Aber die Behauptung, Kunst kommt von künstlich, ist nicht ohne weiteres abzuweisen. Dadurch unterscheidet sich ja eben gerade die Kunst von Natur, dass sie künstlich ist. Es ist ein Artefakt. Es ist eine Tat des Menschen. Und damit gehört sie in eine andere Region. Man könnte sagen, angesichts dieser Dinge, es ist ein Eingriff des Menschen in die Natur. Sie ist ein Eingriff, der von Bedeutung geschwängert ist. Es ist eine Verfremdung der Natur, eine Denaturierung der Natur, eine Reduktion der Natur, eine Uminterpretation der Natur. Auf jeden Fall Interpretation. Und sie zeigt diese Ausstellung Aspekt der Natur. Es ist ein humaner Aspekt, vielleicht ein willkürlicher Aspekt. Aber der Mensch ist eben dieses Wesen, das Natur in einer sehr vielfältigen Weise als ein Vorhandenes zwar, dem man nicht entrinnen kann, aber doch in einer sehr vielfältigen Weise interpretieren kann. Und er kann das nur in Geschichte. Er kann das nicht ein für alle Mal, sondern er kann das nur in einem Augenblick, in einem Kairos. Man kann auch sagen, Kunst ist hier Kreation. Und das heißt einfach Erfindung, einfach Setzung, mit einer gewissen Willkür, ohne sich darum zu kümmern, was sonst existiert. Oder jedenfalls mit einer Behandlung dessen, was existiert, die souverän ist. Und man könnte sagen, es ist hier vielleicht spezifisch eine Interpretation dessen, was eben total übersehen wird. Des Selbstverständlichen, des Alltäglichen, des Gewöhnlichen, dessen sich niemand eben annimmt. Zum ersten Mal die zeitgenössische Kunst. Man könnte aber auch sagen, man wäre hier in der Nachfolge von Duchamp etwa, es ist Antikunst. Natürlich hat Duchamp das Schicksal gehabt, dass seine Antikunst wieder Kunst wurde. Oder dass es jedenfalls Kritiker und Theoretiker gegeben hat, Und es sind heute fast alle, die auf diesem Standpunkt stehen, und dass diese Antikunst im Grunde genommen nur eine andere Form von Kunst ist. Vielleicht eine sehr radikale, vielleicht eine Grenzform von Kunst, aber vielleicht gerade jene Form von Kunst, aus der hervorgeht, was Kunst eben eigentlich ist. Und man könnte sagen, es ist eine Antirealität. Aber das ist ja per Definition die Kunst, eine Antirealität. Denn unter Natur verstehen wir nicht Bäume oder Blumen oder Tiere, die sonst ohne Zähmung des Menschen sozusagen von selbst existieren, in dem, was wir Natur nennen. Sondern Natur ist einfach das Vorgegebene, das dem Menschen Vorgegebene, das Unentrinnbare, das auf ihn zugeschaffene. Und so könnte man sagen, Kunst ist eine Antirealität. Kunst besteht nur dort, wo sie sich von der Realität abhebt. Eine zweite Frage, die mir gekommen ist, ist die, handelt es sich hier um das, was Kunst meist ist, nämlich um Utopie. Handelt es sich hier um eine Velleität? Kunst ist immer, und nicht nur im Klassizismus und in der Klassik, als etwas verstanden worden, dass das Sein Sollende ist. Eine Norm, ein Kanon, etwas, was man erstreben kann. Etwas, was uns hinreißt, was uns aus uns heraushebt. Etwas, was uns über die Trivialität unseres alltäglichen Daseins hebt. Ist Kunst also mit Notwendigkeit Utopie? Ich glaube, und das ist sehr lange gedauert in der Geschichte der Kunst, oder zumindest, dass es sehr lange gedauert hat, bis man in der Weltgeschichte des Geistes sich von den Klassizismen befreien konnte. Von einer Kunst, die kanonischer Natur ist, das heißt finaler Natur ist, die das darstellt, was sein sollte, nicht dass das, was ist. Aber dieser Mann, der hier seine Objekte zeigt, ist sozusagen ein Gotiker. Er ist ein Realist. Er ist kein Klassiker. Ihn interessiert das Faktische, die Existenz. Er ist kein Usurologe. Ihn interessiert nicht die Usia, die Substantia, die Natura, die philosophische Aussage, sozusagen die dauernde, für alle Zeiten gültige Aussage, die Wesensaussage über die Dinge oder über den Menschen. Sondern existiert die Situation. Er sagt nichts aus über sozusagen das Ewige am Menschen. Wenn Sie wollen, können Sie alle diese Objekte wegwerfen. Sie könnten alle zerstört werden. Wir wollen das nicht wünschen. Aber es wäre kein großes Unglück. Wenn wir sie verstanden haben, könnten sie alle verschwinden. Denn sie haben nicht diesen Charakter, wie viele andere Kunstwerke, an denen sich das aufrichtet, was wir Kultur nennen. Sondern sie haben den Charakter einer unverlierbaren, wenn sie einmal gefasst ist, Erkenntnis dessen, was die menschliche Existenz ist. Sie sind ja in sich selbst auch gar keine kostbaren Objekte. Sie sind nicht nur nicht aus Edelmetall, sondern sie geben ja auch gar nicht vor, wenn es auch ihr Schicksal ist, dann um teures Geld irgendwo gekauft zu werden. Sie geben auch gar nicht vor, irgendeinen Valor zu besitzen, als eben jenen transitorischen der Erkenntnis, einer Gnosis, die uns wichtig, ja sogar lebenswichtig ist. Ein drittes, diese Dinge, die hier sichtbar sind, kennen eigentlich keine Unterscheidung oder sagen wir, und keine totale Trennung von Subjekt und Objekt. Zunächst einmal würden wir sagen, hier sind Objekte. Aber diese Objekte stammen ganz aus Subjektivität. Sie sind sogar extrem subjektiv. Alles das, was daran objektiv ist, was wir auch sonst kennen als Geräte oder sonst irgendwelche nützliche Dinge, wie ein Tisch oder dergleichen, alle diese Dinge sind total verfremdet. Sie sind nicht mehr das, was sie sind. Sie sind transfinalisiert. Ich verwende hier einen Ausdruck aus der Eucharistie-Theologie. Der Ausdruck Transsubstantiation wird heute von den holländischen Theologen mit Transfinalisation übersetzt oder sozusagen neu interpretiert. Ich glaube, dass hier tatsächlich Zusammenhänge sind. Es ist hier eine Transfinalisierung eingetreten. Es ist eigentlich ziemlich gleichgültig, von welchem Objekt man hier abspringt. Das Objekt wird so gehandhabt und wird so interpretiert und wird so entäußert, dass es eine neue Bedeutung bekommt. Aber dies mit diesem Objekt derartig identisch, dass man sagen kann, dass hier die Subjektivität und die Objektivität der äußeren materiellen Dinge geradezu zusammengeflossen ist. Wir haben hier Artefakte, aber wir haben auch Psychofakte hier vor uns. Und wir haben hier Taten materiell realisiert, die alle Zonen des Menschen widerspiegeln. Diese Objekte sind deshalb zu Kunstwerken geworden. Wenn ich eine vierte Frage stelle, sind hier Symbole vorhanden? So möchte ich darauf antworten, es sind sicher keine Allegorien hier vorhanden, es ist kein Contrat social vorhanden. Man hat sich nicht darauf geeinigt, dass gewisse Dinge irgendetwas bedeuten, also im Sinn einer Chiffre, die dann aufzulösen wäre, dechiffriert werden kann. Es sind aber auch keine Symbole entitativer Natur, ontischer Natur, die man als Fixsymbole bezeichnen könnte und die zum Schluss eine Art Rolle von Kultobjekten bilden könnten. Das heißt also Symbole, die auf den verschiedenen Seinsschichten des Menschen basieren und Analogien markieren, die zwischen diesen Seinsschichten existieren, die vielleicht sogar einen Verweis enthalten, einen initiellen Verweis in das Transzendente, aber doch in einer fixierten Weise, in einer einmaligen Weise, in einer wiederholbaren Weise. Und so handelt es sich hier um transitorische Symbole, wenn wir so sagen können. Sie sind fast ereignishafter Natur und sie hängen ganz wesentlich mit diesen Aktionen, mit diesen fluktuierenden Aktionen, die immer wieder Fluxus oder Fluxus Fluxorum genannt werden, von Beuys zusammen. Sie haben infolgedessen den Charakter der Zufälligkeit. Zufälligkeit ist aber der Erdentitel des Endlichen. Zufälligkeit ist das, womit Humor zusammenhängt, womit Satire zusammenhängt. Zufälligkeit ist das, womit der Tod zusammenhängt. Zufällig ist das Kontingente, das nicht aus sich heraus Notwendige. Zufällig ist die Zufälligkeit begründet, die Größe des Menschen als eine Tragödie. Es sind Geschehnisse von einem signifikativen Rang, hat mir den Eindruck, in diesen Objekten, sozusagen für ganz kurz fixiert, eingefroren. Sie können jederzeit aufgetaut werden. Oder man hat das Gefühl, sie können sich jederzeit verwandeln. Und auch hier wieder, sie erheben nicht den Anspruch, für immer aufgehoben zu werden. Sie sind Zeichen für unsere zufällige menschliche Existenz, für die Conditio Humana, die Condition Humain. Ein fünftes, das mir in die Augen fällt, ist folgendes. Beuys beschäftigt sich mit dem Gemeinen, nicht in dem Sinne des Ordinären, nicht im Sinne des moralisch Gemeinen, aber im Sinne des ganz Gewöhnlichen. Er verwendet nicht nur kein Gold, sondern verwendet auch nicht sonst die klassischen Stoffe, die immer wieder von Klassizisten so geliebt werden, wie etwa den Marmor oder dergleichen. Er könnte ihn auch verwenden, ist kein Einwand dagegen. Aber de facto kann bei ihm alles Kunst werden. Alles ist kunstwürdig. Es kann ein verfaultes Holz sein, es kann eine ganz gewöhnliche Seife sein, es kann ein bisschen Puder sein, es kann eine Wurst sein, was ist, fast etwas X-beliebiges. Aber er neigt sich herunter, er neigt sich ganz bewusst zu den gewöhnlichen, trivialen Dingen des Alltages. Er entdeckt damit die Lüge, die in allem Edlen oder angeblich Edlen vorhanden ist. Es hat eine Zeit gegeben, die liegt einige Jahrzehnte, 2 bis 3 Jahrzehnte zurück, in der wir gehört haben, dass es bestimmte Völker geben soll, die erbadelig sind. Und immer wieder wird die Lüge von dem nativen Adel in der Welt wiederholt. Beuys kennt das nicht, er braucht das auch nicht, sondern die Dinge werden dadurch geadelt, werden dadurch gehoben, werden in den Rang des Geistigen, des Spirituellen erhoben, dadurch, dass sie eben von seinem geistigen Anspruch und von seinem Griff verwandelt werden. Wenn das Edle schon vorhanden ist, wozu bemüht man sich noch darum? Soll man das Edle noch einmal veredeln? Es ist also überflüssig, dass es als solches vorhanden sei. Es geschieht hier jene Eroberung auch in seinen Artefakten, die die zeitgenössische Kunst so auszeichnet. Der Ambitus von Kunst ist unerhört erweitert worden in den letzten 100 Jahren. Man hat Jahrtausende nicht geahnt, was alles Kunst sein kann und wessen sich Kunst bemächtigen kann. Es sind heute Kritzeleien, denen sich die Kunst bemächtigt hat, auf irgendwelchen dunklen Orten. Und es sind lächerliche Maschinchen, deren sich die Kunst bemächtigt hat. Kinderzeichnungen, Irrenzeichnungen oder was es auch sonst sei. Naives, Unbeholfenes, Triviales. Es ist also das Spirituelle und nicht das Material. Es ist nicht ein würdiges Sujet, das vorhanden ist, sondern es ist der Akt des Sich-Bemächtigens der Dinge, der das Würdige darstellt. Ein Sechstes ist ganz evident. Das, was Beuys uns bietet, hat einen bedrückenden Charakter. Etwa wie eine Lesung von Gleichnissen Kafkas. Die ganze Vergeblichkeit, die ganze Morbidität, die ganze Hinfälligkeit, die ganze Zufälligkeit, die ganze Sinnwidrigkeit, die im Dasein sein kann, dessen wird man hier ansichtig. Beuys ist ohne Zweifel kein Progressist. Er gehört der alten Welt an, unserer alten, überalterten, senilen Welt, mit ihrer Weisheit. Er ist nicht so naiv, wie amerikanische Künstler sein können. Er ist nicht so naiv, er kann zwar auch Plastik verwenden, wenn er will, aber er macht etwas anderes daraus. Es wird nicht etwas, von dem man glaubt, es bricht ein neues Zeitalter an. Wenn man will, ist es eine düstere Welt, aber es ist eine faktische Welt, ohne Behübschung. Es ist die Empirie. Es werden keine Paradiese uns vorgezaubert. Die Kunst hat immer wieder der Verführung gedient, auch der politischen Verführung. Aber er ist deshalb kein Nihilist, er ist kein Anarchist, er hat keinen Hass gegen das Seiende. Er ist nicht wütend über die Schöpfung. Ein Literat, ein amerikanischer, Thomas Wolfe, wurde mal gefragt, sagen Sie einen Satz, der Ihr ganzes Werk enthält. Hat er gesagt, ich habe eine Wut. Beuys hat keine Wut auf die Dinge. Er kann sich unendlich bemühen um das Kleine. Es ist genau dieselbe unendliche Liebe zum Kleinen und Einfachen bei ihm, wie etwa in Dürers Zeichnungen und Aquarellen von dem Häschen, dem jedes Haar gezeichnet ist, oder von der Akelei oder irgendeinem Rasenstück. Beuys ist kein Protestierer gegen das Faktische der Schöpfung. Aber er hat verstanden, dass uns die Schöpfung nirgends vorliegt. Wenn wir in der Genesis lesen, dass Gott gesagt hat, es ist gut, dass er das jeden Tag gesagt hat, und wenn er am letzten Tag, wo der Mensch erzeugt wird, sagt, es ist sehr gut, dann müssen wir sagen, das liegt uns nicht vor. Unsere empirische Welt ist eine korrupte Welt, ist eine vom Tod durchsetzte Welt und gezeichnete Welt. Und sie ist eine Welt des Fressen und Gefressenwerdens. Es ist an für sich eine aussichtslose Welt, es ist eine Gefängniswelt. Das hat schon Platon gesehen in seinem Höhlengleichnis, es ist eine Schattenwelt. Es ist eine Welt, die eine Wüstenwanderung ist, die nächste zu Israel der Ägypto, Auszug Israels aus Ägypten, so heißt es in einem Vers, in einem Psalmvers. Das, was hier verstanden zu sein scheint, ist vielleicht etwas, was ich weiß es nicht, was Beuys vielleicht gar nicht gelesen hat. Ich hüte mich, mit Künstlern über ihre Kunst zu sprechen. Was im Philipperbrief des Paulus in diesem großartigen Hymnus festgelegt ist, der, der in der Gottesgestalt war, in der Morphe du Theou, Ekenosen Herton, der hat sich ausgegossen, der hat sich seiner selbst entäußert und er hat die Gestalt des Sklaven angenommen. Und erst im Äußeren ist er erfunden worden als Mensch. Das ist die Knechtsgestalt. Und dieses Motiv ist nichts anderes als das Motiv des Gehorsams bis zum Tode. Und des Gehorsams gegenüber der faktischen Welt, des Durchstehens gegenüber der faktischen Welt. Allerdings mit jener eigenartigen Gläubigkeit, die die Künstler von Natur aus haben, oder vom Beruf aus, oder wie man sagen will, aus Notwendigkeit, aus Innere. Es ist ganz gleich, was sie machen. Und wenn es literarisch noch so verzweifelt wäre, dadurch, dass es Kunst ist, ist es ein Werk des Glaubens und der Hoffnung. Ein siebtes fiel mir ein angesichts dieser Dinge. Beuys macht Happenings oder Aktionen, Fluxus. Es sind Ereignisse, es sind Geschehnisse. To happen heißt er sich ereignen. Aber es ist etwas Fluktuierendes. Es ist der Fluss unseres Lebens, der in den Tod mündet. Alles, was existiert, ist des Todes wert. Der Tod ist dieses Ziel. Alles Denken ist eine Wissenschaft vom Tode. Und es liegt ein tödlicher Ernst in diesen Dingen. Mag vielleicht eine Alliteration an Humor sein, vielleicht dieser Blitz, dessen Spitze abgestumpft ist mit Filz, vielleicht. Aber vielleicht ist das auch nur ein Zeichen von Vergeblichkeit. Und dass dieser tödliche Ernst vorhanden ist, des Fließens der Dinge und des Pantarei, aber nicht im Sinn des alten Herakleitos, sondern in dem Sinne des tatsächlich auf ein Ziel zu Ende gehens, jedenfalls ist es unser individuelles Leben und die Physiker haben sich ausgerechnet, die Astronomen haben sich ausgerechnet, dass es mit unserem Sonnensystem genauso ist und damit ist eben das ganze Weltall liquidiert. Denn was nützen uns diese ganzen sinnlosen Himmelskörper, deren es Milliarden oder Billionen geben muss, ich weiß gar nicht, welche Zahlenwerte das hat, ist auch ganz uninteressant, wenn dort kein Herz ist, wenn dort kein Geist ist, wenn dort kein Gewissen ist. wenn das alles, wenn keine Liebe ist, wenn das alles nicht vorhanden ist. Alle Astronauten werden nichts finden, wenn sie sich noch so bemühen. Interessant für Physiker, aber eigentlich uninteressant für Philosophen oder Theologen. Diese Fluktuation hindert, dass irgendetwas verkultet wird, dass etwas verabsolutiert wird. Sie verhindert den Triumphalismus. Und das ist ungeheuer wichtig, denn das sind die großen Lebenslügen, die großen Politlügen. Das schafft die neuen Hitler und Stalin. Das schafft einen absoluten neuen Staat. Das schafft den nächsten Weltkrieg. Und das Fluktuierende, das Gebrochene, das Vergebliche, das Kontingente, das Todbehaftete, und das ist es, was die falschen Absolutheiten verhindert. So gibt es also hier keinen Kult des Lebens. Aber es gibt, Gott sei Dank, meine Damen, auch nicht das scheußlichste von allen Kulten, den molochartigsten aller Kulte, nämlich den des Todes. Den Tod zu empfinden als eine Ekstase, den Tod zu empfinden als einen heroischen Triumph. Das war ja die Ideologie, deren sich der Narzissmus bedient hat. Etwa die Ideologie eines Ernst Jünger oder ähnlicher Figuren. Und in gewisser Hinsicht und sogar die Ideologie eines Nietzsche. Sondern der Tod wird hier nicht triumphalistisch, sondern als ein Faktum gesehen. Dann frage ich mich noch, achtens, ist Beuys ein Mystiker? Wenn man unter Mystikern einen Ekstatiker versteht, der aus sich herausgerissen ist, wenn man das versteht in dem Sinne, in einem Sinne, wie es nicht ohnehin jedem Künstler zukommt, der eben mehr sieht als wir, der per Definition ein Visionär ist, so würde ich sagen, im Sinne, nicht wahr, eines solchen Enthusiasmus ist er es nicht. Natürlich ist er ein Visionär. Er sieht sehr viel. Er sieht die Realität, mit der er sich pausenlos konfrontiert und auseinandersetzt. Er ist sicher kein Mystiker im falschen Sinne des Wortes, im Sinne der Zauberer, im Sinne der Magie. Im Sinne also des Versuchers, mit irgendwelchen Zeichen und Praktiken und Aktionen den Hintergrund, den Seinsgrund und das Absolute in den Griff zu bekommen. Denn das ist eine Contradictio in terminis. Aber wenn Sie wollen, ist ein niederdeutscher Mystiker, so wie wir sie aus der Geschichte kennen, ein Mystiker der Existenz des Menschen, der weiß, dass die Existenz des Menschen mit dem Problem seiner Transzendenz verbunden ist. Und je mehr der Mensch in seiner Bedingtheit gesehen wird, und je mehr der Mensch gesehen wird als das Wesen, das sich ständig der Todesgrenze nähert und das ihm ständig ausgesetzt ist, desto mehr wird das Korrespondente des Transzendenten hervorgerufen. Aber zuletzt, meine Damen und Herren, neuntens, muss ich noch einen Vorwurf entkräften, der Beuys gemacht werden könnte. Und der ist schon gemacht worden, nämlich dass Beuys im Grunde genommen doch ein Ästhet sei. Dass alle diese Dinge, die uns so existenziell vorkommen, so schrecklich, das Herz so angreifen, so quälend, mit denen man eigentlich auf die Dauer nicht zusammenleben kann, so ähnlich wie man in einer Folterkammer nicht auf die Dauer leben kann, mit Gruseln besichtigt man sie, könnte man meinen, dass das alles nur Vorwand ist. Vorwand für eine, sagen wir, höhere oder nein, sagen wir vielleicht raffiniertere Ästhetik. Wenn Sie unter Ästhetik, meine Damen und Herren, ein Glasperlenspiel, ein unverbindliches verstehen, etwas, was in sich selbst spielt, dann ist Beuys meiner Ansicht nach kein Ästhet. Es gibt eine Ästhetik, die mit Kunst nichts zu tun hat. Jedes geometrische Gebilde ist ästhetisch. Die Natur ist vielfach ästhetisch, ist unübertrefflich ästhetisch. Und in diesem Wettlauf werden wir immer zurückbleiben. Wenn die Künstler nichts anderes machen wollen, als die Natur in ihre Ästhetik einzuholen, werden sie immer scheitern, werden sie selbst enttäuscht werden, werden sie zur Verzweiflung getrieben werden, wenn sie aufrichtig sind, werden sie sich lächerlich machen. Aber es gibt eine Ästhetik, die nichts anderes ist als ein Gebilde geistiger Ordnung. Das heißt, als ein Sinngebilde. Es gibt eine Ästhetik, die protestiert gegen die Verzweiflung, gegen die absolute Verzweiflung, nicht die gute Verzweiflung, die man braucht, um über sich selbst hinauszugeraten, nicht die Kierkegaardsche Verzweiflung, sondern die absolute Verzweiflung, die nicht nur keinen Weg weiß, also im Sinne des Agnostizismus, sondern die Behauptung, die ungebührliche und durch nichts zu beweisende Behauptung aufstellt, dass dem Menschen nicht geholfen werden könnte und dass eine Contradictio in se sei und dass er die Erfindung eines grausamen Intellektes sei, ein einziger Hohn, eine einzige Satyre, eine einzige Bosheit. Gegen das protestiert das Ästhetische. Das Ästhetische ist nichts anderes als eine geistige Wahrheit. Das heißt, eine geistige Realität. Wenn in der mittelalterlichen Philosophie gefragt wurde, was ist das Schöne, so wurde darauf etwa von Thomas geantwortet, Splendor Veritatis. Das Hervorbrechen, das leuchtende Hervorbrechen der Realität, der Wirklichkeit, der Veritas. Und man könnte auch mit James Joyce, der ein Jesuitenschüler war, wenn er auch in seinem späteren Leben davon in weltanschaulicher Hinsicht wenig Gebrauch gemacht hat, so doch in seiner Ästhetik. Er hat gelernt, dass das Schöne ein Akt der Epiphanie ist. Man könnte es auch heideggerisch ausdrücken. Man könnte auch sagen, es ist ein Akt eben der Selbsterschließung, der Lichtung des Seins, in dem sich das Sein dem Intellekt anbietet. Aber nicht nur dem Intellekt anbietet, nicht nur als eine Realität, sondern die Realität in ihrer ganzen Herrlichkeit, in ihrem ganzen Glanz, in ihrer ganzen Überzeugungskraft. Ja, man möchte sagen, in ihrer ganzen Positivität. Und so könnte man vielleicht sagen, da es ja auch den mittelalterlichen philosophischen Satz gibt, ens et bonum et verum convertuntur, dass diese Prädikamente des Seins vertauscht werden können, beliebig vertauscht werden können, dass alles Seiende wahr ist und alles Seiende gut ist, könnte man ebenso sagen, dass im Ästhetischen das Splendor bonitatis vi veritatis ist. Das ausbrechende Glanz und das Lichtwerden, das Durchsichtigwerden, das Luzidwerden, das Diaphan werden und das Epiphan werden der letzten hintergründigen Güte des Seins. Der Künstler befindet sich ja in einer ganz eigenartigen, unaufhebbaren Dialektik, zerreißenden Dialektik. Auf der einen Seite will er ganz realistisch sein, ganz empirisch sein, ganz wahr sein, ganz geschichtlich sein, will er den Dingen in die Augen sehen, will er die Faktizitäten wahrhaben, will er nicht utopisch sein. gerade der Künstler von heute. Auf der anderen Seite aber sieht er gläubig und sieht er voller Hoffnung eine Möglichkeit, ja realisiert eine Möglichkeit, die Möglichkeit des Sinngebildes. Alles ist korrupt in dieser Welt, sogar die Heiligen sind Sünder. Alles ist korrupt in dieser Welt, nur im Ästhetischen leuchtet eine unbegreifliche Perfektion auf. In dieser Dialektik befindet sich der Künstler und immer wieder schwankt er in seine Schöpfungen und immer wieder ist er in Versuchung, das Ästhetische in diesem letzten Sinne zu vertauschen mit dem Gefälligen, mit dem Angenehmen, mit dem, was die Masse, das sogenannte Volk will, mit dem, was uns das Dasein behübschen soll, im Grunde genommen die Lüge. Thomas hat eine Definition, noch eine andere Definition des Schönen. Quod visum placet. Was gefällt, wenn man es sieht, wenn man es wahrnimmt? Man könnte das auch ganz banal verstehen. So wie Kunst ins Volk könnte man verstehen, was den Leuten gefällt, was das Leben annehmlich macht, was Dekor ist im Leben und was uns hinweghilft. Das ist ja doch die Meinung, die nie aussterben wird, dass das Leben so ernst sei und die Kunst, ach, so heiter, so lustig sei. Nun, quod visum placet. Es ist ein tiefes inneres Genügen, das vom Kunstwerk ausgeht, ein geistiges Genügen. Eine spirituelle Realität rührt uns an und berührt in uns eine Tiefenschichte, wühlt sie auf. Es ist etwas Korrespondentes hier vorhanden. Und von dieser Korrespondenz, meine Damen und Herren, leben wir. Von der Korrespondenz zwischen dem sich lichtenden Sein und der menschlichen Gnosis, der menschlichen Erkenntnis. Zwischen der Korrespondenz der letzten Gutheit des Seins und dem menschlichen Streben, das unsere Perfektionswunsch selbst Perfektionswunsch erfüllen soll, das uns die Garantie gibt, dass wir noch Menschen werden können, die wir alle Bruchstücke, die alle Halbmenschen sind. Und so ist es im Ästhetischen. Es gibt uns eine tiefe Gewissheit, dieser Splendor, dieser Glanz des Ästhetischen, eine tiefe Gewissheit von einem letzten Sinn. So könnte ich sagen, wenn man diese Dinge sieht, die uns Beuys anbietet, mit denen uns belästigt und quält, dann möchte ich sagen, ecce homo, hier ist ein wahrer Mensch. Und weil er selbst noch leidet unter den Dingen und unter der Situation des Menschen, gestatten wir ihm, dass er uns belästigt. Und dass er uns angreift. Denn seine Ausstellung ist eine Aggression. Zum Schluss möchte ich einen Wunsch äußern. Den Wunsch, dass uns diese Ausstellung, die uns quält und aufregt und verfolgt, vielleicht bis unsere Träume, vielleicht sogar bis in unser Leben hinein, dass diese Ausstellung einen Sinn haben möchte, jenen Sinn, den Kardinal Newman als seinen eigenen Grabspruch für sein Grab niedergelegt hat. Ex umbris et imaginibus in veritatem. Die Kunst verändert den Menschen. sie verändert das Leben. Rilke hat sogar gesagt, wenn man das anschaut, du musst dein Leben ändern. Aber wir wünschen eigentlich noch eine andere Veränderung, die die Kunst nicht leisten kann. Die Totalveränderung des Kosmos, dass das Stöhnen der Kreatur, dass dieser Schmerz, dieser Zerreißende, diese Geburtswehen der Kreatur endlich eine Korrespondenz finden in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Ex umbris et imaginibus in veritatem. Aus den Schatten der Welt, der Schatten und der Bilder zur Wirklichkeit, zur Wahrheit. Danke.